Lass uns mal kurz danken. Wir danken dir dafür, Jesus, dass es Katrin gut geht und dass du sie durch die OP begleitet hast und die Hände der Chirurgen gesegnet hast. Und wir bitten dich, dass sie sich ganz erholt und dass der Eingriff einfach Frucht bringt, gute Frucht, dass sie gestärkt ist, Jesus, ihr ganzen Körper. Und danken dir, dass es für sie und auch für uns ein Segen ist, zu sehen, wie du uns nie im Stich lässt. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Wir sind in 1. Timotheus und Kapitel 2. 1. Timotheus haben wir gesehen, wie Paulus an Timotheus schreibt, und wir haben gesehen, ich wiederhole einige Sachen, nur damit Leute, die vielleicht diese Woche oder letzte Woche nicht mit dabei waren, einfach den ganzen, also ein Teil des Hintergrunds war. Noch mitbekommen, und zwar Paulus schreibt an Timotheus, Timotheus ist Pastor. Paulus schreibt an Titus, Titus ist Pastor. Und das sind die pastorale Briefe, 1. 2. Timotheus und Titus. Anders wie die anderen Briefe, die an den Korinthern, Ephesern und an Gemeinden geschrieben sind. Hier sind sie ja auch indirekt an Gemeinden, aber hier schreibt Paulus an seine zwei geistlichen Söhne, wenn man das so formulieren will. Die Pastoren sind im Dienst, haben in Gemeinden persönlich, um sie zu ermutigen, in den Dienst, in die Herausforderung, in dem sie stehen. Und Ephesus war ja kein Pappenstiel. Es war eine echte Herausforderung. Ephesus genau gegenüber von Korinth. Über das Ägäische Meer. Richtig auf Deutsch, Ägäische Meer? Genau gegenüber. Und das war ein Hafen und auch eine Stadt, die wirtschaftlich sehr stark war, viele reiche Menschen. Das bekannteste in Ephesus ist den Tempel zu Diana, der Epheser. Viele reisten dahin, um diese Göttin der Fruchtbarkeit anzubeten. Also es war auch eine Stadt, die durchaus weltlich war, aber auch sehr religiös. Dann Diana, der Epheser, gilt meiner Ansicht nach die Statue zu einer der sieben Wundern der damaligen Welt. Es war ein Asteroid, ist das richtig ausgesprochen? Ein Stein, das anscheinend, oder die haben geglaubt, aus Jupiter gefallen ist. Und das sah wie eine Frau aus. Und so wurde aus diesem Stein, gewaltig großer Stein, Diana, der Epheser. Und in dieser Stadt diente Timotheus. Paulus war selber knappe 3 Jahre da und hat es selber sehr schwer gehabt. Ephesus, jetzt übernimmt die Gemeinde ein junger Mann, und das ist eine fette Herausforderung. Und Paulus, wie ein liebender Vater, begleitet Timotheus und auch Titus von der Ferne. Titus ist in Kreta Pastor. Wir werden, glaube ich, beide Briefe machen und dann auch vielleicht Titus, weil sie ein Stück zusammengehören. Er spricht und ermutigt den Timotheus hier in Kapitel 1 ganz konsequent die einfache Wahrheiten der Bibel zu verkündigen. Also eine gesunde Lehre ist die Grundlage für eine gesunde Gemeinde, Vollkost. Und das tut er hier im ersten Kapitel, und dann selber kommt er in sein persönliches Zeugnis auf die Grundlage seiner Beziehung zu Gott. Und das ist, dass er unter allen der Erste ist, wenn es zur Unvollkommenheit, zur Sünde kommt. Er meint, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Er hat bereits schon gesagt, In der Gemeinde bin ich der größte Sünder. Er hat gesagt, unter den Aposteln bin ich auch der größte Sünder. Jetzt sagt er, grundsätzlich, unter den Menschen bin ich der Erste, wenn es zu Unvollkommenheit und Unzulänglichkeiten kommt. Und er sagt nicht, war damals, als ich Christen umgebracht habe, sagt er nicht, er sagt, jetzt bin ich es. Es ist geschrieben in der Gegenwart, ich bin. Und wie bereits schon gesagt letzte Woche, ich denke, wer Gott nahe lebt, weiß das. Dass es nicht Paulus war, sondern dass ich es bin. In der Gegenwart Gottes erkenne ich, wer er ist und wer ich bin. Und die Kluft ist dann so groß, dass in der Erkenntnis, dass er mich dennoch liebt, ich in Anbetung ausbreche und ihn anbete, wie es sein muss. Das geht nicht ohne Erkenntnis der persönlichen Unzulänglichkeit, Versagen. Wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Das ist es. Also wenn ich Gott nicht liebe, wie ich ihn lieben sollte, kann ich ja auch beten. Zeig mir doch, wie unwürdig ich bin, deine Liebe. Und dann schreibt er in Vers 18 von Kapitel 1, diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. Nach den Weisungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst. Kein Spaziergang in der Gemeinde, es ist ein Kampf. Das merken wir auch in Verantwortung hier am Sonntag, betet für uns. Das ist oft ein heftiger Kampf hier, es ist eine geistliche Auseinandersetzung, das ist nicht einfach. Und wer vorne hier vorne Dienst hat, egal in welchem Bereich das ist, verliert den Faden. Ringt darum, den Faden zu behalten, inspiriert zu sein. Die Freiheit im Heiligen Geist in unserer Mitte ist so wichtig. Und da gibt es jemanden, der etwas dagegen hat. Einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich den Satan übergeben habe. Das heißt nicht zur Hölle geschickt. Das passierte mit Hiob und mit Petrus aus, oder auch. Gott unterhält sich mit Satan in der Sache mit Hiob und Jesus unterhält sich mit dem Teufel, wo es um Petrus geht. Und Gott wie auch Jesus lässt es zu, dass Hiob wie auch Petrus geschlagen werden. Es ist nicht die Regel, es sind Ausnahmen. Aber Gott lässt das zu, wozu? Damit Petrus, damit Hiob etwas lernen, dass sie reifen. Und deswegen übergibt Paulus diesen Alexander und diesen Hymenäus. Nicht, weil er sie nicht liebt, sondern er sieht das als der einzige Weg zur Korrektur hin. Gibt keinen anderen Weg, also lässt er los. Damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Sie haben etwas zu lernen, was sie nicht gelernt haben. Sie haben es viel zu lange getrieben. Sie sind über die Grenze gegangen, haben den Heiligen Geist betrübt. Kapitel 2. In der Gemeinde in Ephesus haben wir die judaistischen Irrlehrer gehabt. Männer, die jüdische Gesetze gelehrt haben und den Heiden gesagt haben, ihr müsst, um richtige gläubig zu sein, müsst ihr auch die ganzen Gesetze des Judentums erfüllen. Willst du heiliger werden, dann musst du dies und das tun. Ich kann mich erinnern, ich war mal in so einer Gemeinde in Schottland vor vielen Jahren. Ich war unterwegs mit der Intermission vor vielen, vielen Jahren. Das war Anfang der 70er Jahre. Und wir kamen als Mitarbeiter in diese Gemeinde in Schottland. Das war eine Pfingstgemeinde. Und wir hatten, es war ein Abend zum Thema Intermission. Und es ging um Mission und Dienst nach außen hin von der Gemeinde her. Und wir spürten, da gab es ein paar Leute, die waren nicht ganz einverstanden mit dem Ganzen überhaupt, dass wir eingeladen wurden. Und ich hatte eigentlich in kurzer Zeit den Prophet schon gesehen und auch zugehört. Die hatten das wohl wahrscheinlich nicht geblickt, dass auch ein Schotte drunter ist, der sehr schnell Dialekt versteht. Und die wollten uns gar nicht haben. Sie meinten, die Gemeinde ist jetzt in einer Situation, wo sie noch frommer werden muss. Gott will uns heiligen. Und Heiligung ist dran jetzt in der Gemeinde. Und was soll es mit Indien? Und schließlich, nein, wir müssen erstmal nach innen her ganz heilig sein. Und dann, wenn wir ganz heilig sind, dann können wir in Vollmacht das Evangelium verkündigen. Es war ähnlich da in Ephesus. Klar will Gott, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Klar will Gott, dass unser Leben und unsere Beziehung zu ihm gereinigt ist und auch gereinigt bleibt und immer wieder gereinigt wird, das ist überhaupt keine Frage. Wenn wir aber darauf warten sollten, bis wir ganz heilig sind, um zu evangelisieren, müssen wir alles einstellen weltweit. Neulich habe ich einen Artikel in der IDEA gelesen, von das große Problem aus der Seelsorge heraus, das große Problem der Missionare und Pornografie. Das ist nicht heftig. Echt ein Gebetsanliegen. Das ist auch unser Thema jetzt. Missionarischen Dienst in die Verse, die wir jetzt vor uns haben. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es ist wichtig, dass diese Missionare sich die Herzen waschen lassen mit dem Blut Jesu, dass sie frei werden. Es belastet ihr Dienst. Gott will, dass wir es auch hier mittendrin in diesem Kapitel, dass wir als Männer heilige Hände zu ihm erheben. Das ist gar keine Frage. Wenn wir aber warten würden, bis wir alle so heilig sind, würde nichts geschehen weltweit. Gott sieht die Not dieser Missionare und wer Missionar gewesen ist, weiß, wie schwer das ist an der Front und kennt die Anfechtung und wie einsam das ist. Viele dieser Männer und auch Frauen, die heftige Probleme haben. Haben es schwer, weil sie sich alleine fühlen. Ihre Gemeinden sind. Katja, es ist ihm so wichtig, dass ihr für Katja betet. Wichtig, dass ihr mal einen Gruß schreibt an Pennys. Oder Sue Halstead. Oder egal, wer hier gewesen ist. Timmy oder Benjamin. Oder ja, unsere Brüder, die bei der Intermission sind und in der Mission sind und auch in vielen Dingen alleine sind, auch wenn ihr Dienst hier in Hannover ist. So waren diese Irrlehrer da und die hatten es geschafft, dass die Gemeinde sich um sich selbst dreht und vergisst den eigentlichen Auftrag, die das Leib Christi hat. Paulus sieht das von der Ferne, Timotheus vielleicht nicht. Wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, dass er Timotheus schreibt und sagt, hier, Alter, kümmere dich darum. Du musst die Gemeinde herausfordern, zu begreifen, dass es Menschen gibt weltweit, die verloren sind. Wir müssen dafür beten, dass Menschen sich bekehren. Dann verkündigen alleine reicht nicht. Das Gebet geht Hand in Hand mit der Verkündigung, oder? Wieder zurück zu dem, was ich am Anfang sagte. Wir können hier sonntags nicht verkündigen. Wir können auch nicht anbeten, auch die Anbeter haben es manchmal schwer, wenn ihr nicht für uns betet. Und wir merken, wenn ihr merkt, die Luft ist schwer und seht, was macht ihr? Beten für uns. Und wenn Gott vielleicht dich dazu führt, dass du rausgehst ins Café und dass du durchs Café gehst und einfach hier für den Gottesdienst betest, weil du spürst, dass die Luft schwer ist. Sein wunderbarer Dienst. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bibel liest. Nein. Tue bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Vor allen Dingen. Zuerst ist es wichtig. Was geschah vor allen Dingen? Es gibt einen Vers, worauf ich eigentlich aufmerksam geworden bin. Und das lässt mich nicht los. Ich vergesse auch nie, wo das ist. Wenn wir schauen hier in Exodus, und zwar ganz Anfang, am Anfang der 1. Mose, Genesis, der Schöpfung, lesen wir, bevor es überhaupt eine Bibel gab. Adam und Eva steckten in ein fürchterliches Problem. Ich bin sicher, dass Evas Seele in ein schwarzes Loch hineingerutscht ist, dass die Frau fertig war, als sie mitbekommen. Stellt ihr vor, David bringt Ruben um. Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Alleine der Gedanke, das möchte ich nicht einmal zu Ende denken. Kain bringt Abel um. Das ist die zweite Generation. Und das ist mit der Sünde schon so heftig. Lernen müssen wir das nicht, oder? Sünder können das aus dem Stegreif. Wir müssen nicht zur Schule, um zu lernen, wie man sündigt und wie man mordet. Und sie schreien zu Gott. Und wir lesen in Kapitel 4, Vers 25. Gott erhört deren Gebet. Gott tröstet Adam und Eva und sie kriegen ein Ersatzkind. Adam erkannte abermals sein Weib und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Hier mittendrin in diese Not, in diese Grausamkeit, was hat der Mensch gelernt? Und Seth zeugte euch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. In der Not lernen wir das Beten. Wenn es uns gut geht, beten wir eigentlich nicht. Und wenn, ist es oberflächlich. Ich glaube, das ist weniger aus. Klar, ich würde jetzt sagen, es ist nur und es ist immer so. Nein, der Geist treibt uns ins Gebet, auch wenn es uns gut geht. Aber normalerweise, unter normalen Umständen, ist es in der Not, dass wir das Beten lernen. Und so ist es auch hier. Dass wir Fürbitte tun. Bitte. Ich bitte nicht, wenn ich nicht das Bewusstsein dafür habe, dass mir etwas fehlt. Ich bitte erst, wenn mir etwas fehlt. Das heißt, Gott muss uns vieles entziehen, Segen, damit wir lernen zu beten. So wird uns die Not zum Segen. Und ich muss bitte sagen, Kinder sagen bitte. Kinder sind Kinder des Vaters, Königskinder sind wir. Wir sind aber auch bitter, wir sind auch Bettler. Das stimmt beides. Königssöhne und Würmer. Erben der Herrlichkeit und bitter. Gehört es uns? Nein, es gehört mir gar nicht. Habe ich es verdient? Nein. Ich bitte. Gottes Kinder ja, aber Kinder sind doch vom Vater für allem abhängig, oder? Kann ein Kind arbeiten? Kann ein Kind irgendwie, ein kleines Kind irgendwas zu Hause helfen? Gar nichts. Er macht nur Ärger und Stress und pupst alles voll. Und dafür, wenn er schreit, gibt Mama ihm das, was er haben will. So ist es. Und Gott gibt gern, obwohl wir alles voll pupsen. Pfff. Fürbitte. Für jemand anders. Ich lese eine Stelle, ihr braucht das nicht aufzuschlagen, sonst dauert das zu lange. Wir sind Fürbitter auch. Wir sollen für andere bitten. Mit anderen zusammen. Weil wir, denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zu Eingang in das Heiligtum. Wir haben den Freimut. Wir können, wir sind was? Priesterinnen und Priester. Wir treten ein, wir beten für andere. Wir sind erlöst. Wir haben ein Draht zu Gott durch Jesus Christus. Wir können den Menschen anrühren und Gott anrühren durch Jesus Christus. Wir sind für bitte. Wir tun für bitte. Und dieses alles womit? Durchdrungen mit Danksagung und Anbetung. Und im Bitten danken wir. Warum? Wenn wir im Glauben bitten, dann können wir danken, dann wir wissen, dass worum wir bitten, wir empfangen werden. Zu seiner Zeit. Das Danken im Bitten ist ein Zeichen des Vertrauens Gott gegenüber. Und ein Mensch, der bittet und dankt zugleich, weiß, Gott gibt. Bitten, Fürbitte und Danksagung. Es ist nichts selbstverständlich. Wir geben unseren Kindern, wenn sie undankbar sind, nicht gern, oder? Aber wenn Kinder danken, dann gibt man noch eins drauf, oder? Es ist doch so. Und es gibt so viele Menschen, es gibt auch so eine Ebene innerhalb des Leibes Christi. Und es kommt ja alles vom Herrn, ich brauche mich nicht zu bedanken. Ich finde das hochmütig. Wenn jemand dich beschenkt, danke, und wenn du nicht weißt, wer das ist, bedank dich bei Gott. Sei dankbar. In allen Dingen sei dankbar. Denn Gott gibt gerne Menschen mit dankbaren Herzen. Sollten wir nie vergessen. Ich sagte vor ein paar Wochen sehr offen, eigentlich Dinge, die man normalerweise von der Kanzel her nicht sagt, aber ich kann danken, wenn ich auf die Toilette sitze. Weil es gibt bestimmte Bereiche meines Lebens, wo Schwäche auftauchen. Und ich weiß, dass in meinem Alter es für viele Männer sehr schwer ist. Und in meiner Familie gibt es 2, 3 Mitglieder. Ein junger Mann, der ist erst noch keine 30. Und meine Schwester und mein Papa, der nicht mehr unter uns ist. Aber alle 3 haben sie alles rausgenommen. Und ich kann sagen, ich danke dir, Herr. Und wenn es mitten in der Nacht ist, meckere ich nicht, sondern sage ich, danke dir, Herr. Danke, Jesus, dass ich das überhaupt spüre und nicht alles in der Hose geht. Wir können danken und Gott gibt uns dankbare Herzen, wenn die Herzenshaltung richtig ist. Für wem sollen wir das alles? Für die Könige. Warum? Gott setzt die ein und setzt die ab. Du kannst. Es hat für mich lange Zeit gedauert. Ich kann für Schröder danken. Und wir haben es, meine Danksgebete zu verdanken, dass Angie jetzt ist. Gott setzt diese Könige, auch wenn wir sie nicht mögen, wir können Gott danken. Und wir sollten und müssten eigentlich, warum? Weil er sie einsetzt und absetzt. Für Könige und für alle Obrigkeit. Obrigkeit ist Macht über uns. Macht, die wir uns unterordnen müssen. Auch als Christen, und Jesus spricht ganz offen darüber im Neuen Testament. Gib den Kaiser, was des Kaisers ist. Johannes schreibt, erzähl mir doch nicht, dass du dich Gott unterordnest, wenn du dich hier in der Welt nicht unterordnest. Kann ich das tun? Unter ungerechte Könige muss ich mich fügen. Wenn sie von mir Ungerechtigkeit verlangen, muss ich das nicht tun, aber ist es gut für mich als Mensch, dass ich mich ein König, der voller Verfehlungen ist, immer noch unterordne? Warum? Warum? Weil Gott ihn eingesetzt hat. Wenn ich es nicht tue, habe ich ein Problem mit Gott und nicht mit dem König. Wir sehen nur immer den Mensch. Es hat ja gar nicht damit zu tun. Ich ordne mich Gott unter. Warum? Weil er diese Person eingesetzt hat. Tue ich es aber nicht, habe ich nicht Probleme mit dem König. Ich habe Probleme mit Gott, der ihn eingesetzt hat. Denn ich akzeptiere nicht das, was Gott getan hat. Für alle Obrigkeit, damit ihr ein ruhiges und stilles, das war ja grausam damals in Ephesus. Paulus schreibt hier, zwischen 60 und 70 Jahre nach Christi, da ging es ab. Da wurden überall die Christen schon geschlachtet. Das war unruhig. Die Menschen, Christen, waren in großer Gefahr. Es geschah eine Erweckung, aber so schnell, wie sie bekehrt waren, wurden sie getötet. Geschlachtet. Und die wussten doch, guck mal, wir beten doch nicht um ruhiges Leben, oder? Warum? Weil wir schon Sofa-Christen haben. Wir haben es doch gut, oder? Ruhig, das ist außen. Stille, das ist innerlich. Oder ein stilles Leben. In aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, ist das nicht schön? So viele danken hier. Es gibt bestimmte Brüder oder auch Schwestern, die ja immer wieder dasselbe Gebet beten. Danke für die Freiheit, die wir hier haben. Manchmal denke ich, kann ich nicht mehr hören. Schon wieder der Bruder, derselbe Satz. Auch eine falsche Haltung, oder? Gott will mich durch diesen Bruder erinnern, dass ich eigentlich da Amen zu sagen müsste, oder? Doch wunderbar. Wenn wir diese Freiheit nicht hätten, würden wir an diese Gebete doch denken. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unser Heiland. Es ist gut. Er findet das gut. Also wenn du willst, dass Gott dein Leben gut findet, sei ein Beter, sei ein dankbarer Beter. Welcher will, dass alle Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Also, welcher will, dass alle Menschen? Hier geht es nicht um Deutschland. Hier geht es nicht um Hannover. Hier geht es nicht um die Koinonia. Hier geht es nicht um Familie Will. Hier geht es nicht um Peter. Wofür beten wir doch aber immer? Für mich, für meine Familie. Und wenn Zeit noch da ist, erreichen wir ganz knapp Hannover. Oder? Hier dreht Gott alles auf den Kopf. Das ist die Natur Gottes. Gott schließt keiner aus. Und wenn wir so beten wollen, wie Gott es eigentlich will, müssen wir lernen, für diese Welt zu beten. Auch als Gemeinde. Und wir tun das auch als Gemeinde. Nicht alle kriegen das mit. Wir beten aber für die Welt hier in dieser Gemeinde. Und wir tun es für euch auch mit, stellvertretend. Wir treffen uns und beten für 16.000 Völker auf dieser Welt. Die 13.500 verschiedene Sprachen, nicht Dialekte, sprechen. 13.583 Sprachen oder sowas. 16.000 verschiedene Völker. 30.000 Dialekte. Nicht 13 Sprachen, 30 Dialekte. So viele Menschen. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren haben wir hier zusammen für 127 Länder gebetet. Die Länder wie Bali. Wo ist Bali? Kleine Inseln, die müssten wir suchen mit der Lupe auf einer Landkarte, um sie zu finden, wo ein paar tausend Menschen leben. Und innerhalb dieser paar tausend Menschen auf einer Insel sind 3, 4, 5 verschiedene Völker, die alle andere Sprachen sprechen. Wahnsinn. Gott sieht das Ganze, er sieht die Ganze, er sieht all diese Menschen. Er sieht nicht nur uns, er sieht uns alle. Das Ganze explodiert auch. 1950 waren es 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Es sind jetzt knappe 7. Und bis zum Jahr 2025 werden es knappe 9 Milliarden sein, wenn es so weitergeht. Seit 1960 und heute hat sich die Bevölkerung der Welt verdoppelt. Wir können gar nicht so schnell und so viel beten, wie wir eigentlich bräuchten, um all diese Menschen einzuschließen. Die ganze Welt, alle, denn sie sind ja alle unsere Brüder. Also ich muss dran denken, wenn ich an einen Moslem vorbeikomme auf der Straße. Ich habe eine kleine muslimische Frau getroffen. Ich bin mit dem Fahrrad reingefahren, da kam mir jemand im Schwarz entgegen. Ne? Gelaufen, sah schon von der Ferne, schwarz, hopfte hoch und runter. Ich denke, ach, ist ein Typ mit einem schwarzen Trikot, außergewöhnlich. Und dann kommt der und dann sage ich, nee, der trägt ja einen Mantel. Ich denke, bei der Hitze heute einen Mantel. Es war gar kein Typ, es war gar kein Mantel. Es war eine liebe muslimische Frau. Mit ihrer kleinen Tüte. Sie hatte wahrscheinlich den Bus verpasst. In Badenstedt hat sie den Bus verpasst. Und war in irgendwo, es war eine von den Göbelhof oder so, eine kleine Tüte, die habe ich sofort erkannt. Ne? War wahrscheinlich irgendwie Schulsachen holen für ihre Kinder, den Bus verpasst. Und die Kinder kommen mittags nach Hause und sie ist nicht da. Ich habe an diese arme, kleine Frau gedacht, die doch nie von Jesus gehört hat. Die Not, diese Menschen und diese Völker, das ist so groß. Sind Menschen, die wir nicht einmal lieben. Ja, wir verachten sie. Vielleicht hassen wir sie im Herzen. Aber Gott sieht das ganz anders. Er sieht all diese Völker und Menschen und liebt die alle. Und nicht nur die Völker und Menschen, sondern jeder Mensch in jedem Volk erkennt sie mit Namen. Und wir sind Brüder, das ist meine Schwester. Musste ich mir sagen, Umbarat, das ist meine Schwester. Ist wirklich meine Schwester. Nicht in Christus. Aber menschlich gesehen, wieder zurück zu Adam und Eva. Evas Tochter. Und ich bin Evas Sohn. Wenn wir den biblischen Bericht glauben. Ich will etwas dazu lesen, weil ich zufällig auch diese Zeitung in der Hand bekomme. Dass das Ganze bestätigt. Mensch stammt nicht von Affen ab. Und wenn es so ist, da sind wir alle Brüder und Schwestern auf dieser Welt. Neue genetische Erkenntnisse widerlegen die These, dass der Mensch vom Affen abstamme. Das schreibt der US-Biochemiker Fazale Rana von RTB-Forschungsinstitut in kalifornischen Glendora. In seinem Buch »Wer war Adam?« verweist er auf Untersuchungen im Erbmaterial von Menschen und bei Fossilien. Dabei seien DNA-Forscher zu dem Schluss gekommen, dass es keine biologische Verbindung zwischen den Menschen und menschlichen, menschähnlichen Vorfahren gebe. Keinen Bezug überhaupt zu Tieren oder Vögeln oder irgendwas anderes. Stattdessen häuften sich die Hinweise, dass die Menschheit erst seit weniger als 100.000 Jahren bestehe, dass es auch unter nichtgläubigen, also atheistischen Wissenschaftlern, die wissen das nur da klappt ihre ganze Religion zu haben. Und die wehren sich weltweit mit Händen und Füßen, die wissen kann, die weigern sich öffentlich Stellung zu nehmen, die Wissenschaftler. Es gibt viele christliche Wissenschaftler, die in vielen Ländern dieser Welt, auch vor kurzem in Deutschland, in der ZDF, wollten sie nicht, haben sich verweigert. Warum? Weil sie keine Antwort haben. Sie wissen ganz genau, Evolution stimmt nicht, es ist eine Lüge. Stattdessen häuften sich die Hinweise, dass die Menschheit erst seit weniger als 100.000 Jahren bestehe. Sie haben sich aus einem einzigen Mann und einer einzigen Frau herausentwickelt. Was macht mich das? Jemand aus der Türkei ist mein Bruder, jemand aus Afrika ist mein Bruder, ein Chinese ist mein Bruder. Ebenso erstaunlich sei die Entdeckung, dass die ersten Menschen im heutigen Irak lebten, dieselbe Gegend werde von Theologen mit dem Garten Eden gleichgesetzt. Die ersten Menschen haben in Irak gelebt, da wo der Garten Eden ist und so weiter. Einfach ein Ausschnitt hier aus einer interessanten Zeichnung. Also, wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir müssen das begreifen. Wir müssen uns das sagen. Wir müssen das kapieren. Welcher will, dass alle Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Geholfen werde, Hilfe, das ist doch Mission, oder? Was ist das Ziel der Mission? Dass alle hungrig sind und mit den Händen klatschen? Das ist ein schöner Gedanke. Ich wünsche mir das auch. Aber was sagt Jesus dazu? Gibt heute viele Hungrige, als er gelebt hat. Hat er gesagt, gibt heute. Es kommt die Zeit, wo es noch schlimmer werden wird. Also alleine zu beten, das soll doch aufhören, mit dem Hunger herschenkt, dass alle Menschen satt werden. Ist ein Gebet, mag er noch so schön klingeln. Jesus selbst, der Prophet, hat gesagt, es wird schlimmer werden. Und zu Ende der Zeit wird es mir Hunger geben. Was bete ich denn? Oh, schenk doch, dass diese Menschen, die hungrig sind, eine Begegnung mit dir haben. Schenk, dass Missionare sie erreichen. Schenk, dass andere sehen, dass materielle Dinge keine Sicherheit bringt, dass sie uns nicht glücklich machen. Schenk, dass Menschen darüber nachdenken, wenn sie Menschen sterben sehen. Wo geht's hin? Wo komme ich her? So müssen wir intelligent beten. Anbetung und Gebet muss intelligent sein und es muss auch konkret sein. Gott hat uns nicht ausgesandt, um diese Welt zu verändern. Er hat uns als Licht und Salz, um Menschen aus dieser Welt zu retten, in die zukünftige Welt hinein. Dass alle geholfen, wie werden sie geholfen? Matthäus sagt uns das, schlagen wir nicht auf. Unsere Hilfe als Christen muss immer auf Gott hinweisen. Immer. Soziale Hilfe muss auf Gott hinweisen, sonst ist sie sinnlos. Ob ein Mensch nun zur Hölle fährt mit einem vollen Bauch oder mit einem leeren Bauch, was macht das denn aus? Am Ende macht das keinen Unterschied. Klar ist das Zeugnis der Barmherzigkeit gut. Wir unterstützen doch die Arbeit der Intermission hier in den Gemeinräumen. Wir unterstützen sie, klar ist es gut, aber mit dem, was wir tun, wie soll es aussehen? Tut das, was ihr tut, auf solche Weise, dass Gott darin gesehen wird und er dafür gepriesen wird. Das ist eine Auslegung von Matthäus 5,16. Tut eure Werke, alles, was ihr tut, tut es so, dass ihr im Schatten steht und Gott gesehen wird. Was die Menschen brauchen, ist nicht Humanismus. Sie brauchen mich nicht, auch als frommer Humanist. Sie brauchen was? Gott. Unsere Werke müssen unbedingt auf Gott hinweisen. Dann satt sein oder nicht satt ist nicht die Lösung für diese Welt. Erlöst zu sein, ist die Lösung. Deswegen heißt es ja auch Erlösung. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Haben wir schon oft gehabt. Lies die Zeitung, was unser Papst hier alles für, es tut mir leid, er hat viele gute Dinge gesagt, die wir unterstreichen können, er hat aber unheimlich viel Müll geredet. Lies mal nur heute die Zeitung. Nicht der Papst, nicht Maria, nicht Buddha und nicht irgendjemand anders. Jesus und Jesus allein. Es ist uns nur ein Name gegeben unter den Himmel. Der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Er ist der Einzige, der sich hingegeben hat, oder? Haben die anderen sich hingegeben? Er gab sich auch hin. Die konnten ihn nicht gefangen nehmen. Völlig unmöglich. Warum kippten die um? Diese Heiden. Es sind Heiden gewesen, die umkippen. Warum kippten die um? Es gab einen Grund, einen logischen Grund. Gott tut nicht, Gott ist logisch. Er hat ihnen nur gezeigt, dass sie ihn nicht gefangen nehmen konnten. Petrus wehrte sich und wurde ermahnt. Hände weg vom Schwert. Wenn sie mich hier nehmen, dann lass ich mich nehmen. Ich kann die alle umwerfen. Ich kann diese ganze Welt platt machen. Ich gebe mich hin. Gott gab sich hin, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Ja, Alten Testament sehen wir doch, oder haben wir das nicht gut, die wir nach dem Kreuz leben, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, die Propheten haben sich gesehen, haben gesucht. Es hat eine Zeit gehabt, es hat alles seine Zeit, Gott hat einen Zeitpunkt gehabt. Aber haben wir nicht einen gewaltigen Vorrecht, jetzt zu leben? Welchen Reichtum haben wir, weiterzugeben an unsere Freunde, unseren Nachbarn? Wahnsinn. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden, im Glauben und in der Wahrheit. Jetzt haben wir das Thema Männer und Frauen im Gottesdienst. Ich will das nur anlesen und wir wollen weitermachen mit dem Thema Männer und Frauen in der Gemeinde. Männer und Frauen zu Hause, Männer und Frauen in der Welt und Männer und Frauen in der Gemeinde, das ist nicht immer gleich. Paulus spricht zu Timotheus und es geht um die Gemeinde. Die Aufgaben, die eine Frau hat in der Gemeinde und die Aufgaben, die ein Mann hat. Jeder hat einen Platz. Und wenn wir glücklich werden wollen zusammen, muss jeder seinen Platz finden. Und auch wenn es ihm nicht passt, muss er das einnehmen. Er muss sich fügen, er muss sich beugen. Und du kennst deinen Platz und du weißt es. Gott hat es dir schon gewiesen, ist das richtig? Manchmal wehren wir uns über lange Zeit, wir wollen einfach nicht. Nee, das könnte ich und das könnte ich, aber das will ich nicht. Das ist nicht mein Platz. Ich habe ganz andere Vorstellungen um meinen Platz. Ich will nicht leiden. Ich möchte so viel, viel lieber Toiletten putzen. So geht es uns doch alle, oder? Ich will nicht vorne stehen. Ich will nicht reden. Ich möchte unbedingt schweigen und beten in stiller Kämmerlein. Also diese Berufung im Mittelpunkt, nee, da scheue ich mich vor. Das möchte ich gar nicht. Es liegt mir gar nicht. So sind wir doch. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten. Meine Frau mal, da war es wahnsinnig so Frau, sie holte mich im Brotfeld ab. Ich lebte im Keller bei einer Frau, die einen Schrittmacher hat. Sie war, glaube ich, 180 Jahre alt, hat zumindest so ausgesehen. Die war eine ganz liebe, eine ganz süße und sehr gut zu mir eigentlich, aber sie hatte wenig Kraft, wenig Zeit. Und ich hing da alleine im Keller und war froh, wenn einer mich abholt. Und Gabi holte mich damals ab. Ich war frisch bekehrt, ich kannte eigentlich Gabi kaum, ich hatte es nur ein paar Mal gesehen. Und irgendjemand hat gesagt, Elke, glaube ich, wir kennen alle die Elke oder die meisten von uns gar nicht, Elke sagt, Gabi, fahr doch hin und hol den Peter ab, der soll auch mal Sonntagnachmittag mit uns spazieren gehen. Da und da wohnt er im Bootfeld und sie ist raus und hat mich abgeholt. Wir sind in der Potby. Wir sind gerade an der Elim vorbeigefahren, halten eine Ampel an und die Ampel ist natürlich rot und Gabi sitzt da und ich denke, sie spricht mit mir und guckt sie an, aber sie guckte nach oben so. Und ich denke, hoffentlich sind die Ampel, wenn sie grün wird. Ne? Aber natürlich saß sie mitten im Verkehr, die Augen auf. Sie betete. Für mich völlig neu. Fromm erzogen. Ich denke, beten muss ich Augen zumachen, Hände falten und nur so kann man beten. Wer hat denn das gesagt? Zeig mir die Bibelstelle. Wie sollen wir hier beten? Mit erhobenen Händen und mit offenen Augen. Nicht, dass es so sein muss. Nicht, dass es so sein muss. Nur, wir ziehen uns manchmal ein Korsett an. Wenn ich überall beten soll, muss ich doch mit offenen Augen beten, oder? Stell dir mal vor, es fällt mir ein, auf einer Autobahn mit 160 auf dem Weg nach Österreich, dass ich vergessen habe, für irgendein Gemeindemitglied zu beten, schließt die Augen und fange an zu beten bei 160 Klamotten in der Stunde. Da habe ich meine Familie ganz schnell erlöst, oder? Mit erhobenen Händen, aber es geht nicht um die erhobenen. Der Grund eigentlich, Zentrum hier der ganzen Angelegenheit ist mit heiligen Händen. Und er spricht hier etwas an. Aufheben, heilige Hände. Ohne Zorn. Ein Zweifler empfängt nichts, oder? Steht doch, oder? Ohne Zweifel. Was? Jakobus, ne? Bitte, Gott gibt dir. Aber wenn du zweifelst, glaub ja nicht, dass du irgendwas empfängst. Und wenn ich bitte und so fromm tue, mit erhobenen Händen und zweifle, was bringt das? Das ist nicht für Zweifel. Das ist auch nicht für Menschen, die zornig sind. Und ich bin ein zorniger Mensch, ihr kennt mich. Und das betrübt meinen Dienst oft, mein Zorn. Ich bin ein Zorniger, ich kann sehr zornig werden. Über Situationen in der Gemeinde, über mein eigenes Leben, über Menschen kann ich sehr zornig werden. Das betrübt es, Gott mag keinen Zorn. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Und ich will jetzt schließen, da es schon so spät ist. Aber sagt es auch anders. Ich möchte, dass nächste Woche die Gemeinde voll ist von Männern und Frauen und hauptsächlich Frauen, dann hier geht es in den kommenden Versen um ein Thema, das eigentlich immer wieder zum Thema wird. Es ist wahnsinnig aktuell. Und es gibt eine Antwort zu diesem Thema. Die Aufgaben, eine Frau, darf eine Frau lehren? Da streiten sich die Gelehrten. Die lesen nicht das schlichte Wort und damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Also sagt weiter. Aber lasst uns mal aufhören mit Jesaja 59. Es ist ziemlich pünktlich jetzt. Jesaja 59, nicht ganz pünktlich, aber ziemlich pünktlich, oder? Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. An Gott liegt es nicht. Gott ist nicht taub und seine Arm ist nicht zu kurz. Und seine Ohren sind nicht hart geworden. Weder seine Ohren noch seinen Herzen, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Da steht Schuld. Wie kriegt man denn Schuld weg? Ist das ein Problem? Ist überhaupt kein Problem. Sofort wegwaschen mit Blut. Dann kann Gott hören. Ich sage, aber wenn du mit deinen Macken dir immer noch gerecht genug hast und siehst es nicht ein, dass du Gott etwas bekennen, etwas in Ordnung bringen musst, in dein Leben, im Praktischen, in deiner Herzenshaltung, glaub ja nicht, dass Gott dich hört. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Wir sind schuld, wir sind immer schuld. Gott ist nie schuld. Der kennt keine Schuld, der hat keine Schuld. Dennoch hat Jesus die ganze Schuld auf sich genommen. Er hatte aber keine Schuld. Er nahm unsere Schuld auf sich. Es war nicht seine Schuld. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Er kann sie nicht sehen. Wenn aber das Blut dazwischen ist, da sieht er geil, freut sich. Er sieht süße, reine Kinder da unten. Sehen sich danach, sie zu segnen. Denn sie sind ja so unschuldig und so rein. So sieht er uns, wenn Jesus Blut dazwischen ist. Dass ihr nicht gehört werdet, denn eure Hände sind mit Blut befleckt. Und diese ganze Sache mit dem Zorn und mit der Wut, also der eine hat es im Griff, er zeigt es nach außen hin, aber diese Sache, Männer, gerade Männer, ich spreche mit Männern jetzt mit Zorn, das kennen wir alle. Viele Sachen uns machen uns rasend im Herzen, in Gedanken. Und auch wenn wir uns außen hin, so wie Beckenbauer, so gut beherrschen auf dem Fußballplatz, ne, und nie einen Foul machen, dennoch ist es tief in unser Herzen drin. Und manchmal bin ich dankbar dafür, dass es eigentlich auch manchmal beim Ältestenrat durchgebrochen ist und rausgekommen ist. Manchmal vor dem Gottesdienst hier bin ich wütend geworden, bestimmte Dinge. Da wissen meine Brüder, der Alte ist nicht besser als wir. Ich bin auch nicht besser als er, dann ich habe es im Griff, er nicht. Ich kann es viel besser verstecken. Weiß nicht, wen es besser wird. Eigentlich wahrscheinlich ist derjenige, der es besser verstecken, schlechter dran, oder? Cool nach außen, cool, immer cool, aber scheiße drauf. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung, eure Lippen reden Falsches. Weißt du, was so da rauskommt aus unserem Mund, das zeigt die Herzenshaltung, ob wir wirklich echt brutale, hartherzige, wütende Menschen sind. Eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und so weiter. Gott segne euch, das ist 8:55. Nächste Woche geht's um die Wurst.